Bevor wir starten, wie immer an dieser Stelle, ein kurzes und herzliches Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast möglich macht und das jetzt schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss sagen, ich liebe den Sommer mit seinen Vibes. Wenn man draußen essen kann, so viel Zeit an der frischen Luft verbringt, spontan mal ein Picknick macht oder abends auch mit den Freunden den Grill anwirft. Und genau dafür hat Koro im Juli alles, was euer Herz und euer Bauch begehren. Es gibt super leckere Aufstriche und Dips, die perfekt zum Teilen sind. Tolle Fleischalternativen fürs Barbecue und zwar ganz ohne Kompromisse beim Geschmack. Und für zwischendurch, da lieb ich die salzigen Snacks, wie die Edamame zum Beispiel oder die gerösteten Maiskörner. Die sind super crunchy, super würzig und einfach lecker. Und wer es ein bisschen süßer mag, für die heißen Tage finde ich Trockenfrüchte mega, weil sie einfach nicht schmilzen. Das heißt, man hat keinen klebrigen Stress und trotzdem schmecken sie sommerlich leicht. Wenn ihr Lust habt, ein bisschen Vorrat für eure Sommerabenteuer anzulegen, wie immer gibt's für alle Get Happy Hörerinnen und Hörer 5% Rabatt aufs komplette Sortiment von Koro. Surft doch mal vorbei im Online-Shop, der ist riesig, macht total Spaß, ihn zu entdecken. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Freude mit der neuen Folge und vielleicht einem kleinen Snack dazu.
Es war halt so, dass ich auch diverse Dinge erlebt habe, die jetzt nicht nur schön waren. Also viele Dinge, mit denen habe ich mich absolut identifiziert, da als kleinen James Bond unterwegs zu sein und als Präzisionsschütze ausgebildet zu werden und Fallschirmspringer. Aber es hat dann halt auch Einsatzszenarien gegeben, wo ich dann in der Konsequenz Kollegen zu Grabe getragen habe, ne? Oder wo andere unschöne Szenarien einfach da waren. Und ich habe gemerkt, das macht was mit meinem Geist.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Ich sage hallo ihr lieben Menschen, schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, ihr befindet euch in diesem Moment an einem sicheren, im besten Fall an einem schönen Ort. Vielleicht steht ihr aber auch irgendwo im Sommerreiseverkehr im Stau. Dann möget ihr tief durchatmen und euch von dem Stress und dem Lärm um euch herum nicht anstecken lassen. Freut euch auf die kommende Stunde, denn dieses Gespräch wird voller Inspiration sein und voller berührender Erkenntnisse über das Leben. Mein Gast ist Yogi Vidyananda. Als Rainer Kersten, so lautete sein bürgerlicher Name, absolvierte er Mitte der 80er Jahre die Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten im damaligen Bundesgrenzschutz, so hieß das da noch. 1992 führte ihn sein beruflicher Werdegang zur Antiterroreinheit GSG 9. Wer hier zum Einsatz kommt, der muss aus einem sehr besonderen Holz geschnitzt sein. Terrorbekämpfung, Bombenentschärfung, Geiselbefreiung, Schwerst- und Gewaltkriminalität gehören zur Tagesordnung. Das heißt, es ist ein Job, der einem Menschen, dessen Psyche und dessen Nervensystem Unvorstellbares abverlangt. 5 Jahre lang bleibt Rainer Kersten im Dienst, dann schmeißt er hin und macht sich auf die Suche nach sich selbst. Er eröffnet ein Fitnesscenter, er macht eine Ausbildung zum Zimmermann, verdient sich eine Zeit lang als Personenschützer seinen Unterhalt. Und heute lebt er ganz zurückgezogen und fernab vom Lärm der Welt, in der wir leben, im Oldenburger Land. Seinen Namen, den hat er abgelegt. Als Yogi Vidyananda, was Glückseligkeit durch wahres Wissen bedeutet, begleitet er unter anderem die Kriya-Gruppe am Schulungs- und Meditationszentrum in Oldenburg und leitet Meditationen an, die er auch seit vielen Jahren auf seinem YouTube-Kanal und in seinem Podcast teilt. Ich sage herzlich willkommen, lieber Yogi.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf, liebe Kathi.
Ich freue mich so auf den Austausch mit dir, weil Geschichten wie deine uns so viel lehren können über das Leben, über uns als Menschen, über unsere Psyche und auch über diesen steinigen Weg, den wir alle zu gehen haben und der wahrscheinlich ein ganzes Leben lang dauert. Wir haben schon im Vorgespräch kurz abgeklärt, dein bürgerlicher Name ist Rainer, aber der Yogi ist dir lieber mittlerweile, ne?
Sehr gerne, da identifiziere ich mich mittlerweile sehr mit dem Yogi.
Ja, das Leben, das du heute lebst, fangen wir doch mal in einem ganz normalen, was haben wir denn heute? Donnerstag ist der Tag dieser Aufzeichnung. Fangen wir mal an einem stinknormalen Donnerstag an. Jetzt zum Zeitpunkt, dass wir miteinander sprechen, ist es 10 Uhr am Vormittag. Was hast du heute Vormittag und heute Morgen alles schon für dich getan, beziehungsweise wie ist dein Tag gestartet?
Heute ist ein weitestgehender Standardtag, bis natürlich auf diese Besonderheit, dass ich heute mit dir dieses Gespräch führen darf. Mein Tag beginnt immer ganz freiwillig und völlig ausgeschlafen und fit nachts um 3. Ich stehe ganz freiwillig immer nachts um 3 auf, ohne mir einen Wecker stellen zu müssen, schon seit vielen, vielen Jahren und meditiere. Meistens so 2 Stunden von 3 bis 5. Um 5 lege ich mich dann meistens noch mal kurz hin und das ist so eine Mischung aus Schlafen und noch ein bisschen in dieser geistigen Welt zu sein. Dann stehe ich so wie heute, meine Frau ist Lehrerin, ich bin verheiratet, die muss dann kurz nach 6 aus dem Haus an einem normalen Schultag. Dann verabschieden wir uns kurz und dann mache ich mich soweit fertig mit Duschen und so weiter, um dann um 7 Uhr ein zweites Mal zu sitzen und zu meditieren. Die nächtliche Meditation, die mache ich immer alleine, also ganz für mich, und die um 7 Uhr, die mache ich hier in dem Meditationszentrum, in dem ich leben darf, dann im großen öffentlichen Meditationshaus. Das heißt, dann sind da auch manchmal Hausbewohner mit dabei oder Gäste, die im Haus haben oder ähnliches. Manchmal sitze ich dann da auch alleine und dann ist meine zweite Meditation von 7 bis 9. Ja, und um 9 habe ich heute dann angefangen, mich ein bisschen hier auf diesen Podcast vorzubereiten. Ansonsten dann ganz normale weltliche Dinge wie Wäsche waschen, Rasen mähen oder ähnliches, weil ich auch handwerklich ganz begabt bin und dann hier im Meditationszentrum auch durchaus so Hausmeistertätigkeiten nachgehe. Also dann sind ein paar Stunden so normales Leben, was man halt so treibt. Meistens um die Mittagszeit setze ich mich wieder eine Stunde hin, um zu meditieren. Der Nachmittag ist dann wieder normalen weltlichen Dingen gewidmet. Und fast jeden Abend um 19 Uhr darf ich dann Meditation anleiten. Das heißt, Leute kommen von überall hier ins Meditationszentrum und ich sitze halt vorne und leite eine Meditation an von 19 bis 20 Uhr und dann klingt der Tag auch schon so langsam aus, bevor ich mich vorm zu Bett gehen nochmal wieder hinsetze, um zu meditieren.
Die Frage steht laut im Raum, wann gehst du schlafen?
Okay, 11, halb 12 meistens gehe ich schlafen, also so mit 3,5, 4 Stunden Schlaf komme ich offensichtlich gut zurecht, weil wenn man sich so diese Frage stellt, warum schläft ein Mensch, dann ist ja die Antwort weitestgehend, um sich zu erholen, um Dinge zu verarbeiten. Und das geschieht ja auch in der Meditation. Also wenn man meine 5 Stunden, 6 Stunden Meditation mit dem Schlaf zusammenrechnen würde, dann habe ich ja meine 8, 9, 10 Stunden am Tag, wo mein Geist regenerieren kann und ich in Verarbeitungsprozessen bin.
Und nicht nur der Geist, sondern, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, auch der Körper. Ich trage ja diesen Ring hier an meinem Finger, der meine Schlafwerte misst. Und ich weiß, dass wenn ich in langen Meditationen sitze, meine längste war mal 5 Stunden, aber das mache ich nicht im Alltag, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde meditiere, dann misst der Körper, beziehungsweise misst der Ring im Körper tatsächlich Tiefschlafphasen. Also das heißt, der Körper regeneriert sich auch in der Meditation und deswegen macht das, was du sagst, total Sinn. Weil wenn du dann am Tag nochmal auf 6 oder 7 Stunden Meditation kommst, dann ist das ja in Summe eine ganz schöne Schlafzeit und Regenerationszeit.
Absolut. Und das Ergebnis ist auch tatsächlich, dass ich mich seit vielen, vielen Jahren allerbester Gesundheit in Körper und Geist erfreue. Also seit vielen Jahren keinen Arzt aus der Nähe gesehen habe, keinerlei Medikamente nehme und vor allem, was mir fast wichtiger ist, mich eines sehr ruhigen Geistes erfreuen darf. Also alles diese Sorgen, Nöte, Ängste, die ja sehr viele Menschen mit sich tragen, die haben sich irgendwann aus meinem Leben mal weitestgehend verabschieden dürfen. Ich habe spaßeshalber auch mal eine Weile so eine klassische Pulsuhr getragen mit so einem Pulsband um die Brust und habe das über die Uhr aufzeichnen lassen. Und der tiefste von der Uhr gemessene Puls während einer Meditation war längere Zeit im Bereich von 10. Also
Wahnsinn.
10 Schläge pro Minute.
Wahnsinn. Ja, da gibt's ganz interessante Studien auch drüber, ne? Dass man das sehr gut beeinflussen kann, seine Vitalwerte. Ja. Lieber Yogi, ich habe dir ja in der Moderation unterstellt, dass du dich auf die Suche nach dir selbst gemacht hast. Bevor wir ein bisschen in deine Geschichte einsteigen, die natürlich wahnsinnig faszinierend und sehr außergewöhnlich ist, stimmte das? Hast du dich gemacht auf die Suche
nach dir selbst? Im Ursprung nicht, heute ja. Im Ursprung waren es andere Beweggründe, aber heute kann ich das ganz klar bejahen. Also auch so Begriffe, die man oft benutzt, Erleuchtung, was auch immer genau das sein mag und so weiter. Das sind so Dinge, wo ich heute sagen kann, das strebe ich an. Das war zu Anfang, waren das ganz andere Beweggründe.
Um deine Geschichte ein bisschen zu verstehen, lass uns mal einen großen Zeitsprung zurückmachen in die 90er Jahre und mal so ganz Hard Facts. GSG 9, was macht man da?
GSG 9 ist eine der Antiterroreinheiten in Deutschland. Das heißt, wenn es um Schwerstkriminalität geht, Terrorismus geht und Ähnliches. Früher hieß es Bundesgrenzschutz, heute ist das die Bundespolizei. Das heißt, immer wenn es um Dinge geht, die nicht das Land angehen, also das Land Niedersachsen oder so, sondern den Bund angehen, dann wird die Bundespolizei aktiv. Und man hat halt damals nach den Ereignissen bei den Olympischen Spielen, den Terrorakten, hat man halt die GSG 9 gegründet als Antiterroreinheit. Und die gibt's ja bis heute sehr legendär. Da kennt man solche alten Geschichten wie um Mogadischu, so Geiselbefreiung der Landshut und so weiter. Ja, und da war ich halt. Ich war also erst ein ganz normaler Polizeibeamter beim Bundesgrenzschutz und habe mich dann irgendwie zu mehr berufen gefühlt und habe es halt mal probiert, weil die Chance, dass man da auch tatsächlich dann ankommt, also alle Tests besteht, die Ausbildung besteht, ist relativ gering. Aber es hat halt in meinem Falle dann geklappt und ich hatte dann die große Ehre, da ein Teil dieser aktiven Einheit sein zu dürfen und war mit 100% Überzeugung dabei und habe da so meinen Dienst verrichtet.
Mhm. War das für dich nach deiner Ausbildung wie so ein Ritterschlag, da dabei sein zu können?
Absolut. Das ist tatsächlich so der Ritterschlag, den man bekommen kann. Bei den Landespolizeien gibt es ja dann noch die SEKs oder die MEKs oder bei der Bundeswehr gibt es dann diese KSK-Truppe und so weiter. Aber die GSG 9 hat da doch nochmal einen sehr besonderen Ruf und das ist, ja, du benutzt das Wort Ritterschlag, den nehme ich gerne. Das ist schon etwas sehr Besonderes, da dazugehören zu dürfen.
Ich habe in meiner Ausbildung mit dem Schwerpunkt Psychotraumatologie hatten wir uns unter anderem eine Dokumentation angeschaut über die Bundeswehr und auch über die Voraussetzungen, die Menschen mitbringen müssen, die in Amerika für die Navy SEALs zum Einsatz kommen. Und da spielte das Nervensystem natürlich eine unglaubliche Rolle. Also ich habe in der Moderation gesagt, man muss aus einem besonderen Holz geschnitzt sein. Was ist das, was Menschen mitbringen, also was deren Nervensystem, was deren Gehirn auch verarbeiten können, was vielleicht andere Menschen nicht mitbringen? Also was hat dich ausgezeichnet, jetzt mal unabhängig von den körperlichen Fähigkeiten, die du mitgebracht hast, muss es ja da auch schon geistige Fähigkeiten gegeben haben, die dich da haben durchgehen lassen.
Also ich glaube, ein großes Stichwort ist halt, ein Teamplayer zu sein und ein Allrounder zu sein. Ich hoffe, dem jetzt gerecht zu werden, wenn das jetzt auch jemand hört, der da viel mehr in der Materie ist, das psychologisch irgendwie zu hinterfragen. Aber Allrounder meint halt, dass man halt zu den vielen Themen, die es gibt, also Höhe oder Enge oder Lautstärke oder was auch immer, so keinen Aussetzer haben darf, weil jedes Einsatzszenario ist irgendwie denkbar. Ne? Und da so ein Aussetzer zu haben, so ein Filmriss, das wäre halt fatal. Und da wird halt extrem ausgesiebt. Man muss halt ein eher ungewöhnlich hohes körperliches Leistungsniveau haben. Der Geist darf wahrscheinlich auch nicht zu wirr sein. Wir haben verschiedenste psychologische Tests gemacht, aber da bin ich natürlich letztlich auch ein psychologischer Laie. Ich habe nur zur Kenntnis nehmen dürfen, dass man am Ende gesagt hat, ich wäre geeignet. Und alle, die da aktiv im Dienst sind, sind auch aus einem, um deine Formulierung zu benutzen, sehr ähnlichen Holz geschnitzt. Also die ticken irgendwie alle gleich und haben halt offensichtlich eine sehr, sehr hohe Stressresistenz.
Können viel Druck aushalten. Ja. Ne? Was hast du erlebt in diesen 5 Jahren?
Im Detail möchte ich da nicht drauf eingehen, aber es war halt so, dass ich auch diverse Dinge erlebt habe, die jetzt nicht nur schön waren. Also viele Dinge, mit denen habe ich mich absolut identifiziert, da als klein James Bond unterwegs zu sein und als Präzisionsschütze ausgebildet zu werden und Fallschirmspringer und Zugangssprengungen und Hochgeschwindigkeitsfahrtraining und alles so testosterongesteuerte Dinge, mit denen ich mich sehr identifizieren konnte zur damaligen Zeit, so mit Mitte 20. Aber es hat dann halt auch Einsatzszenarien gegeben, wo ich dann in der Konsequenz Kollegen zu Grabe getragen habe, ne? Oder wo andere unschöne Szenarien einfach da waren. Und ich habe gemerkt, das macht was mit meinem Geist. Also dass ich teilweise nicht mehr gut geschlafen habe oder das in Träumen irgendwie verarbeitet habe oder doch irgendwo einmal vorsichtiger dreimal nachgeprüft habe, ob denn alles so richtig wäre. Und da habe ich für mich festgestellt, ich glaube, da macht es Sinn, jetzt irgendwas zu tun, in irgendeiner Form dem Geist was Gutes zu tun, um das besser verarbeiten zu können. Und dann habe ich damals als Mitte-20-Jähriger bereits die Meditation für mich entdeckt und war von der allerersten Meditation so begeistert davon. Ich hatte im Leben nie vorher meditiert und ab meiner ersten Meditation war ich so begeistert, dass es mich sozusagen gepackt hat und ich bis heute, über 30 Jahre später, tatsächlich dabei geblieben bin und nicht einen einzigen Tag ausgelassen habe, an dem ich nicht geübt hätte.
Was für eine Meditation war das?
Das war letztlich nur eine Meditation, wo ich atmen sollte, wo es doch darum ging, meinen Atem zu kontrollieren. Also um es mal so sehr platt runterzubrechen, konzentriere dich überhaupt mal auf deinen Atem, nehme ihn wahr und atme mal deutlich langsamer, als du sonst tust. Und die Wirkung auf meinen Körper waren schon sehr, sehr deutlich wahrnehmbar. Und ich habe gemerkt, dass ich wirklich tatsächlich mal runtergefahren bin, ohne dafür irgendwie stundenlang schlafen zu müssen oder Urlaub zu brauchen. Und es hat mich sofort gepackt. Aber es war damals sicher auch in einer Kombination, weil bei der GSG 9 muss man natürlich auch auf einem relativ hohen Niveau lernen, sich seiner Haut zu erwehren. Also die Kunst der Selbstverteidigung. Und dieser Mensch, der mir die erste Meditation beigebracht hat, der mich angeleitet hat, war halt ein Großmeister der Kampfkünste. Das heißt, die Faszination war vor allem, mit einem Großmeister da arbeiten zu dürfen oder angeleitet zu werden, weil der auch in den Kampfkünsten fantastisch gut war. Der war also so fantastisch gut, dass ich es kaum glauben konnte, wie gut man sein kann in den Kampfkünsten. Er hat mich also absolut nach Belieben zu Boden befördert. Als ich ihn fragte, wie er denn ein so hohes Niveau in der Kampfkunst erreicht hätte, sagte er, vor allem hätte er an seinem Geist gearbeitet. Das war dann so mein Stichwort, okay, am Geist arbeiten, wie sieht das denn aus? Und dann hat er mich mit dem Thema Meditation konfrontiert.
So interessant. Menschen, die irgendwann an einem gewissen Punkt die Meditation für sich entdecken. Und ich finde, das braucht auch das richtige Timing. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es häufig was ist, was aus einem herauskommt, so was Intrinsisches, was einen dahin zieht. Weil ich hatte das auch viele Jahre lang probiert. Und dann kam in meinem Leben ja auch so ein Punkt, wo ich zu dem Schluss, also der Lärm im Kopf war einfach so enorm laut geworden, dass ich zu einem Schluss kam, wo ich entschieden habe, ich will so nicht mehr weiterleben mit mir in diesem Kopf. Also ich wollte mir nichts antun, aber mir war klar, so geht das nicht weiter. Und ich erinnere mich an dieses Gefühl, als wäre es gestern gewesen, wo ich meine erste, und es war mit einer App, das waren 10 Minuten. Aber in diesen 10 Minuten hatte ich das erste Mal irgendeine Art von Ordnung und Ruhe im Kopf. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, wo ich nach 10 Minuten die Kopfhörer abnehme und dachte, meine Güte. Also wo du so tief durchströmt wirst von diesem, oh Gott, ich bin wieder bei mir. Und was es für Auswirkungen auch auf den Körper hatte, dass im Kopf endlich Stille herrschte. Und deswegen kann ich das gut nachfühlen. Wahrscheinlich jeder, der heute die Meditation im Alltag verankert hat, wie sich das angefühlt hat, als plötzlich das erste Mal ein ganz anderes Körpergefühl da war und auch ein anderes Gefühl im Verstand. Das ist einfach ein sehr einschneidendes und tiefgreifendes Erlebnis, ne?
Und spannend ist ja, wir reden ja von den 90er Jahren.
Ja, Wahnsinn.
Dass ich, als ich dann wieder ganz normal im Dienst bei der GSG 9 war, schon so sagte, okay, ich möchte jetzt gerne täglich meditieren, aber ich glaube, ich mache das mal so im stillen Kämmerlein und habe mich dann innerhalb des Gebäudes der GSG 9 in mein Zimmer sozusagen eingeschlossen und da, ich nenne es jetzt mal heimlich meditiert, dass es keiner mitkriegt. Und als es dann aber doch irgendwie mal durchsickerte, dass ich meditiere, hatten da alle so ihren Spaß daran. Also da waren die 90er Jahre auch noch so, dass es einfach nicht angesagt war. Also bei der GSG 9 jetzt zu meditieren. Und ich wurde dann von den Kameraden auf dem Flur eher mit Om begrüßt als mit Guten Morgen oder so. Und alle hatten so ihren Spaß. der Smoothie, was war mein Spitzname damals, der meditiert jetzt. Um jetzt wieder in die heutige Zeit zu gehen, das ist spannend, dass ich irgendwann mal aktiv von der GSG 9 kontaktiert worden bin. Also von einem der da mit zuständig ist für die Ausbildung der jetzt aktiven GSG 9er, der mich in einer Mail angeschrieben hat, ob ich Interesse hätte für so eine Art von mentales Training für die jetzt aktiven GSG 9er. Und so bin ich jetzt seit einigen Jahren wieder, ich nenne es jetzt mal ehrenamtlich, damit beschäftigt, dass hier durchaus regelmäßig aktive GSG 9er hier im Meditationszentrum ein- und ausgehen, um mit mir Gespräche zu führen für so eine Art mentales Training, weil da hat sich von den 90er Jahren bis in die jetzige Zeit schon viel im Verständnis verändert und man weiß einfach auch aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Lage um diese Wirkung man nutzt das dann gerne. Ne? Genau wie auch diverse Spitzensportler hier ein- und ausgehen, weil sie ihre körperliche Leistungsfähigkeit dadurch auch noch steigern wollen, dass sie auch ihren Geist trainieren.
Ja, wir alle erinnern uns, glaube ich, an die Häme, die Jürgen Klinsmann ereilte, als er damals in der deutschen Fußballnationalmannschaft als Trainer antrat und erstmal Buddha-Statuen im Trainingscamp aufstellte und Patrick Broom dazu holte und sagte, so Jungs, und wir machen jetzt Yoga und beruhigen unseren Geist und trainieren Achtsamkeit. Und die Bild-Zeitung hat sich ausgeschüttet vor lauter Lachen. Und jetzt schau mal, 20 Jahre später, wo wir heute sind.
Das ist tatsächlich so. Also ich habe hier fast täglich liebe Menschen, die mich irgendwie um Gespräch bitten. Also der Rat des Yogis in einer bestimmten Lebenssituation. Und das ist sehr kunterbunt, wer da so zu mir kommt und mich um Rat bittet. Alle Gehaltsklassen, alle Geschlechter, alle Altersgruppen, alle Leistungsgruppen. Es ist schon noch der Schwerpunkt, dass ich angesprochen werde von Menschen, die in irgendeiner Form erkrankt sind in Körper oder Geist und da Hilfe suchen durch Meditation. Aber es sind auch durchaus recht viele, die durchaus sehr fit sind und noch fitter werden wollen in Körper oder Geist, also die in irgendwelchen Leistungsbereichen unterwegs sind oder auch Studierende, die sich da vorbereiten wollen auf irgendwelche Klausuren, die anstehen. Also sehr kunterbunt. Und Meditation ist da grundsätzlich durchaus für alle ein Stück weit geeignet.
Gab es damals in den 90ern bei der GSG 9 sowas wie eine psychologische Anlaufstelle für die Beamtinnen und Beamten, die da im Einsatz waren? Oder spielte das da noch gar keine Rolle?
Ja, aber so im klassischen Sinne, dass es halt wirklich einen Psychologen gab im klassischen Sinne, also der irgendwie das so offensichtlich studiert hat. Ich bin da nie gewesen. Aber wo man so hingehen konnte, um sich so jetzt mal runtergebrochen auf die Liege legen konnte. Ne? So, und da habe ich aber schon gemerkt, dass das ist nicht meine Herangehensweise. Das ist nicht das, wo ich glaube, was mir weiterhilft. Ne? Und heute ist es durchaus so, dass die GSG 9 sehr bestückt ist von verschiedensten Fachleuten, die man aufsuchen kann, je nachdem, was gerade das aktuelle Problem ist, um sich gezielt an diese Fachleute zu wenden.
Ich denke, das hat viel auch mit der Forschung und der Wissenschaft der Psychotraumatologie zu tun und dass wir eben mittlerweile, dass Psyche nicht sowas ein Konzept ist, was man nicht greifen kann, sondern dass sich die Prozesse vor allem ja auch im Gehirn auf neuronaler Ebene abspielen und im autonomen Nervensystem und dass natürlich eine posttraumatische Belastungsstörung kein Zeichen von Schwäche ist, sondern eine totale Dysregulierung und Abspaltung ja unseres Gehirns, unseres Nervensystems.
Und da man heute ja relativ gut ist mit Gehirnscans und mit Laborparametern und die Biochemie eines Menschen genauestens analysieren zu können, gibt es ja auch diese Versuche, dass sich also fortgeschrittene Yogis dann zur Verfügung stellen und die werden während der Meditation werden ihnen dann Blut entnommen und Speichelproben und bis hin zu Liquorflüssigkeit. Ne, auch Joe Dispenza und wer da alles so auf dem Markt unterwegs ist. Und das sind dann harte Fakten, wenn man da so Laborparameter hat, dass der Oxytocin-Spiegel halt steigt und der Cortisol-Spiegel sinkt und ganz andere Gehirnareale aktiv sind. Ne, und das ist für uns Westler oft besser greifbar. Dann können die Leute da eher drauf zugreifen, weil es nicht so in Glaubensbereiche geht. So nach dem Motto, Patanjali hat gesagt und Jesus und Buddha hat gesagt, das ist wenig greifbar, aber ich habe einen Zettel vor der Nase mit Laborparametern oder ich habe ein Bild von einem Gehirnscan. Das ist für unsere Kultur, in der wir leben, oft greifbarer. Und wenn diese Herangehensweise dann dazu führt, dass jemand den Zugang findet, dann ist es ja gut.
Wobei ja auch Joe Dispenza, ich war ja zweimal bei längeren Events von ihm und er hat ja die Universität von San Diego in Kalifornien mittlerweile mit einer unvorstellbaren Menge an Daten im Rücken. Also die sammeln ja seit 4 Jahren Daten, da träumt ja jedes Institut davon und trotzdem wird er immer noch dafür angegriffen. Das finde ich wirklich auch hochinteressant.
Absolut, absolut. Meine Frau ist auch ein totaler Fan von Joe Dispenza und ist bei fast den Brigitte irgendwie mit dabei, wenn er in Europa ist. Ne, aber diese Spaltung gibt's ja oft, dass die das immer noch anzweifeln. Den kann man jedes Laborparameter geben und sie würden trotzdem immer noch zweifeln. Aber wenn ich ausbilde, ich stehe ja auch sehr viel vorne und bilde aus. Also zu uns hier ans Meditationszentrum kommen ständig liebe Menschen, die Kunst des Meditierens auch erlernen wollen, auch so mit Theorieunterricht und Hintergrund und ein Skript vor der Nase und so weiter. Und da mache ich immer so eine Mischung aus alter Tradition, also die alte Yoga-Lehre sagt, Patanjali sagt, dieses und jenes und neumodern betrachtet, sagt ein Dieter Bröers dazu oder ein Joe Dispenza dazu, dieses und jenes, also so beide Herangehensweisen. Ne? Und das ist, was oft auch sehr gefragt ist, wo es greifbar wird für die Leute.
Was sorgte 1997 in letzter Konsequenz dazu, dass du gesagt hast, ich bin raus?
Dass ich diesen Großmeister der Kampfkünste in der Zeit von 1994 bis 1997 immer in meiner Freizeit besucht habe. In der Kampfsportwelt redet man von so Begrifflichkeiten wie innerer und äußerer Schüler. Also wenn man jemanden hat, den man als seinen Lehrer anerkennt, wie in so einem schlechten Karate-Film, so Karate Kid, ne, so Mr. Miyagi, den erkenne ich jetzt als meinen Lehrer an, dann lebt man in einer sogenannten äußeren Schülerschaft, so wird das genannt. Also ne, man hat zwar einen Lehrer, aber der ist nicht da, wo man selber ist. Und der nächste Schritt ist, in eine sogenannte innere Schülerschaft zu gehen. Also man lässt sein bisheriges Leben hinter sich und zieht im optimalen Falle bei seinem Lehrer ein und lebt mit seinem Lehrer unter einem Dach. Und von 94 bis 97 war ich ein äußerer Schüler, bin also immer von der GSG 9 gependelt zu meinem Lehrer, habe ihn besucht, immer wenn ich Freizeit hatte und Urlaub hatte und so weiter. Und habe dann immer diese Schulung sehr genossen, die ich von ihm bekommen habe, sowohl körperlich als auch geistige Schulung. Und habe dann irgendwann nach 3 Jahren festgestellt, das reicht mir nicht, so eine äußere Schülerschaft. Ich möchte gerne innere Schülerschaft. Und in der Konsequenz habe ich dann tatsächlich die Uniform an Nagel gehängt, zum Unverständnis der meisten Menschen aus meinem Umfeld. Mhm. Weil damit waren ja auch irgendwelche mögliche Absicherungen weg, Beamte auf Lebenszeit und so weiter. Das war ja damit alles weg. Und bin halt tatsächlich bei meinem Lehrer in den Ashram eingezogen, also habe mit ihm unter einem Dach gelebt. Und das habe ich 15 Jahre lang gemacht. Ich habe also 15 Jahre unter dem Dach meines Lehrers gelebt.
Mhm. Es gibt diesen schönen Satz, ich weiß jetzt gerade nicht, aus welcher der fernöstlichen Kulturen, when the student is ready, the teacher will appear. So ist es auch, ne?
Das ist so. Also du musst irgendwie ernsthaft suchen, du musst sozusagen deine Gedanken auch so in den Äther senden, ne? Und dann werden da auch die Fäden so geschnitzt, dass dann irgendwie auch um die Ecke kommt, der passt. Und wenn ich meinen damaligen Lehrer, also diesen Großmeister der Kampfkünste auch vergleiche, der lebt ja mittlerweile auch gar nicht mehr, mit meinen heutigen Lehrern, dann sind das ja auch ganz andere Menschen, hätte ich meine heutigen Lehrer oder vor allem auch Lehrerinnen damals kennengelernt zu GSG 9 Zeiten, dann hätte ich mit denen auch überhaupt gar nichts anfangen können. Die wären mir viel zu spirituell abgehoben gewesen. Also ich brauchte damals zu GSG 9 Zeiten erstmal diesen Großmeister der Kampfkünste, der konnte mich abholen. Ne? Aber im Laufe der Zeit hat sich halt mein Gedankengut verändert und das, was ich vom Leben möchte. Früher habe ich jeden Sandsack verprügelt und jeden irgendwie aus dem Schuh geboxt. Das möchte ich heute so gar nicht mehr tun. Also ich will heute keine Sandsäcke mehr verprügeln. Ich will heute niemanden mehr irgendwie körperlich nahe kommen, sondern die Inhalte, die Werte meines Tuns haben sich da sehr verändert. Und von daher habe ich jetzt auch ganz andere Lehrer und vor allem auch Lehrerinnen, weil ich irgendwann gemerkt habe, mein Leben war sehr männlich geprägt. Also ich war schon immer so ein Papakind, habe mit meinem Papa viel gewerkelt und Sport gemacht und bin dann halt zur Bundespolizei. Zur damaligen Zeit gab es noch keine Frauen bei der Bundespolizei. Und dann bin ich zur GSG 9 und das war auch eine reine Männergesellschaft und mein erster Lehrer war auch ein Mann. Und ich habe dann irgendwann auch mal festgestellt, ich brauche mal weibliche Inhalte, weibliche Gedankengänge, um mehr in die Balance zu kommen. Und dann habe ich mir auch sehr bewusst Lehrerinnen gesucht und habe mittlerweile diverse tolle Menschen, die ich als meine Lehrerinnen bezeichne in meinem Umfeld.
Ja, da braucht es noch viel, viel mehr Pionierinnen. Ist doch so interessant. Es gibt kaum, gefühlt gibt es kaum Frauen in erster Reihe, die da so als spirituelle Lehrerinnen auftreten. Zumindest fallen mir nur ganz wenige ein. Aber es werden mehr tatsächlich.
Es werden zum einen mehr und es liegt wahrlich nicht daran, dass ihr nicht das gleiche Niveau erreichen könntet. Wie
das glaube ich auch nicht.
Ne, sondern weil die Gesellschaft leider in vielen Bereichen noch so ist, ne, dass die Frau sich da erstmal hinten anstellen soll, obwohl sie eigentlich da schon ganz vorne stehen müsste und sollte.
Allerdings. Jetzt ist dann dieser junge Mann, dieser Rainer, und der lebt bei seinem Lehrer, der ihm viel beibringt über das Leben, über sich selber. Ist ja so ein bisschen die Luke Skywalker Yoda Geschichte. Da ist ja auch ganz viel Wahrheit und Weisheit drin im Krieg der Sterne. Der musste ja auch von irgendwas leben. Dann hat parallel praktisch eine berufliche Suche stattgefunden, ne? Also du hast dann einiges ausprobiert.
Es ergab sich natürlich, also wenn man bei der GSG 9 aufhört und ab der Unterschrift, die man da leistet, kein Polizeibeamter mehr ist und jetzt ein normaler Zivilist ist, nach dem Motto, ja, was kann ich denn jetzt? Also was kann ich da draußen auf dem Markt machen? Und da war es erstmal naheliegend, ein Fitnesscenter zu gründen. Weil wenn ich eins gut konnte, dann war es auch damals die Inhalte eines Fitnesscenters irgendwie auch anderen beizubiegen, zumal ich bei der GSG 9 auch schon vielen Kameraden damals immer Trainingspläne geschrieben habe und in dem Bereich relativ fit war, so mit Trainingslehre und so weiter. Also habe ich ein Fitnesscenter eröffnet, habe dann aber in diesem Fitnesscenter sehr schnell festgestellt, dass da relativ wenig Fitte kommen, sondern die meisten irgendwelche Zwickerlein hatten und habe dann angefangen, mich eigentlich erstmalig damit zu beschäftigen, wie man auch die Gesundheit fördern kann, also auch Trainingspläne schreiben kann, die eher so Reha-Trainingspläne waren. Und durch die Schulung meines Lehrers habe ich dann nicht nur klassische schulmedizinische Reha-Pläne lernen dürfen, sondern auch, dass man ja Akupunkturpunkte mit einbauen kann und das Meridiansystem mit einbauen kann und irgendwelche Reiki-Geschichten und so weiter. Und dann durfte ich sehr, sehr erfolgreich ein Fitness- und Gesundheitscenter leiten. Ich habe es dann also auch extra Fitness- und Gesundheitscenter genannt, weil 80% aller Menschen, die kamen, hatten halt so ihre Zwickerlein und war dann da auch sehr erfolgreich in diesem Bereich. Und das war von 97 bis 2001. Und dann erinnern wir uns aber leider ja alle, dass in 2001 ja was passiert ist, damals mit den Türmen, die da eingebrochen sind, mit 9-11. Und dann hat direkt im Nachbarort, wo ich war, hat eine Sicherheitsfirma aufgemacht, die geschult haben im Bereich der Sky Marshals, also dieser bewaffneten Luftbegleiter. Und die haben mich dann konkret angesprochen und gesagt, Mensch, du bist doch hier ehemals GSG 9 und wir brauchen Fachleute, um Sky Marshals auszubilden, bewaffnete Luftbegleiter, hättest du nicht Lust? Ne? Und dann habe ich am Anfang das Fitnesscenter so ein bisschen von anderen leiten lassen. Also ich habe es noch gehabt, aber habe dann mich um Sky Marshal Ausbildung gekümmert und dann aber im Laufe der Zeit das Fitnesscenter auch dann wieder abgestoßen, also verkauft, um mich dann nur noch wieder dieser Sicherheitsbranche zu widmen und war dann wieder mittendrin in dem Thema Sicherheitsbranche und habe halt Sky Marshals ausgebildet und im hochgefährdeten Bereich Personenschützer ausgebildet und auch Einsätze, also Realeinsätze gefahren im Bereich Personenschutz, habe also auf irgendwelche wichtigen oder vermeintlich wichtigen Menschen aufgepasst, irgendwelche Promis und so weiter. Und einer von denen, auf den ich aufpassen durfte, in Anführungsstrichen, war halt seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama, weil der zur damaligen Zeit sehr häufig in Deutschland war und so eine Deutschland-Tour gemacht hat und das mehrere Jahre in Folge. Und ich hatte halt das Riesenglück, ihn jedes Mal als Personenschützer begleiten zu dürfen. Ich habe mir zwar immer so die Frage gestellt, wer eigentlich auf wen aufpasst, aber auf jeden Fall war das hochgradig spannende und inspirierende Zeit, weil ich viele, viele, viele Einzelgespräche auch mit ihm führen durfte bei den langen Fahrten, zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten. Ja, und so war ich dann auch wieder eine Weile in der Security unterwegs, auch mit dem Riesenglück, dort in der freien Wirtschaft sehr, sehr gutes Geld verdienen zu dürfen. Und ich war halt so schlau, dass ich dieses viele Geld, was ich verdienen durfte, nicht ausgegeben habe, also jetzt mein Lebensstil verändert hätte, sondern indem ich mir halt sehr viele Rücklagen gebildet habe. Und dann hatte ich halt 2017 einen finanziellen Status, dass ich gesagt habe, so, danke, liebe freie Wirtschaft, ich habe mir jetzt relativ viel Geld auf die Seite gelegt. Geld verdienen ist jetzt nicht mehr so ganz großes Thema in meinem Leben. Ich möchte jetzt wirklich mal das machen, wo mir wirklich nach ist, wo es innerlich nach brennt, und habe alles abgelegt, was so mit Security zu tun hat, habe meinen Waffenschein abgegeben, habe mich überall abgemeldet, alle Jobs gekündigt, die ich bis dahin so hatte, und habe dann hier gemeinsam mit Schülern von mir ein Objekt gekauft, was dann im Laufe der Jahre jetzt gereift ist zu einem sehr, sehr schönen Schulungs- und Meditationszentrum. Und lebe halt davon, von meinen Ersparnissen, und dass die Menschen jetzt hierher pilgern, um die Kunst des Meditierens erlernen zu wollen.
Was für eine schöne Geschichte. Und was für ein Geschenk des Lebens, an der Stelle glaube ich natürlich nicht an Zufälle, dass es dir ausgerechnet den Dalai Lama schickt. Das ist ja unglaublich.
Absolut unglaublich, ja.
Unglaublich. Und konntest du in all diesen Jahren, wo du noch in der freien Wirtschaft gearbeitet hast, wo du ausgebildet hast und ja nochmal so ein bisschen einen Fuß in deinen alten Beruf gesetzt hast, konnte damals ja noch Rainer diese Vibes schon mit integrieren? Du hast, also wer auf deine Internetseite schaut, ihr findet natürlich alle Links zum Yogi wie immer in den Shownotes unter dieser Folge. Und wer auf deine Internetseite schaut, der blickt auf eine wirklich unglaublich beeindruckende Liste an Ausbildungen, jetzt mal unabhängig von den ganzen polizeilichen Aus- und Fortbildungen, die du gemacht hast. Hast du Schmerz- und Narbentherapie, Kinesiologie, Meridiantherapie, Shiatsu, Reiki, Ayurveda, Atlas-Therapie, Wirbel- und Gelenktherapie nach Dorn und so weiter und so fort. Also sprich, warst du da schon interdisziplinär in charge und konntest die Gegenwart mit dem alten Wissen kombinieren?
Wenn man sich in der Sicherheitsbranche so ein bisschen auskennt in der freien Wirtschaft, dann weiß man, dass sich nicht ein Highlight Einsatz an den anderen reiht. Also dann gibt's immer mal irgendwo so einen 3-Wochen-Einsatz, ne, der dann hochgradig spannend ist, und dann gibt's auch mal wieder 2 Monate nichts. Es sei denn, man hat die Bereitschaft, auch jetzt irgendwie an der Tür zu stehen für Einlasskontrolle oder ähnliches. Und das wollte ich in der Form immer so nicht tun. Und immer, wenn ich dann diese freie Zeit hatte und das mir auch finanziell möglich war, habe ich dann sehr, sehr viel Aus- und Fortbildung gemacht, vor allem auch in diesen südostasiatischen Heilungsbereichen. Und ich war ja zu der Zeit noch im Ashram meines Lehrers und war dann immer, wenn ich zu Hause war sozusagen, also im Ashram war, hatte ich da meinen Raum, wo halt viele Leute zu mir kamen, also wirklich so ein paralleles Leben. Also ich musste wirklich in meinem Kopf auf so einen gewissen Schalter umstellen, jetzt wieder hochgefährdeter Personenschutz bewaffnet und keinem irgendwas glauben. Also ich habe dem als Personenschützer ja dem Postboten nicht geglaubt, dass er Postbote ist. Ich habe ja niemandem irgendwas geglaubt in dem Bereich, weil das waren wirklich hochgefährdete Menschen. Und wenn ich dann wieder zu Hause war, dann musste ich so diesen Schalter umlegen. Jetzt möchte ich Menschen helfen, heilen, Reiki machen, Meridiantherapie machen und ähnliches. Das war durchaus immer ein sehr spannender Switch. Ich habe aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass dieses Security ist ja leider eine Notwendigkeit auf diesem Planeten. Also leider gibt es Menschen, die so hochgefährdet sind, dass sie irgendwie Schutz brauchen. Leider bedarf es einer Polizei und einer GSG 9. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich da vom Geiste immer mehr draus verabschieden möchte, dass es einfach nicht mehr meins ist. Bin auch jedem einzelnen Einsatz dankbar für die Erfahrungswerte und auch für das sehr gute Geld, was ich da oft verdienen durfte. Aber habe immer mehr gemerkt, das ist es einfach nicht mehr. Und habe dann Stück für Stück das immer mehr eingestampft und mich eigentlich immer mehr diesem heilerischen und diesem geistigen Training gewidmet.
Du hast die Biochemie in uns schon angesprochen, und ich würde mir wünschen, diese Themen würden irgendwann ihren Weg, ich weiß, ich sage das hier ständig im Podcast, aber es ist mir einfach so wichtig, Ich würde mir wünschen, dass es Wissen, das gehört in die Grundschule oder zumindest 5., 6., 7. Klasse. Also zumindest so ein Basiswissen über Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, Oxytocin, Serotonin und so weiter. Jetzt warst du ja viele Jahre in einem Beruf, wo unglaublich viel Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet wurde. Wo ist da dein Pegel heute? Also brauchst du noch Adrenalin? Also wir brauchen alle Adrenalin, ohne wäre es wahrscheinlich schwierig zu leben. Aber diese hohen Kicks, diese hohen Dopamin-Kicks auch, ist es etwas, wo sich auch deine körperliche Biochemie mehr ausbalanciert hat und diese Sucht danach, nach den Stresshormonen, ist gar nicht mehr da?
Überhaupt gar nicht mehr. Und ich merke, spannend, selbst wenn mal irgendwie was ist, ich sag mal sogar ganz banal, wir haben ja letzte Woche gerade an einem Dach rumgewerkelt und da ich handwerklich auch ganz geschickt bin, bin ich da oben auf dem Dach rumgeturnt und alle, die unten standen, sagten dann wie, oh Yogi, sei vorsichtig, nicht, dass du wieder runterfällst. Ich merke, wie dieser ruhige Geist sich auf jede denkbare Lebenssituation irgendwie überträgt. Auch wenn es irgendwie im Straßenverkehr mal eng wird mit irgendeiner Bremsung oder irgendwer unerwartet auf meine Fahrspur zieht oder so. Da passiert irgendwie gefühlt nichts mehr mit meinem Puls. Also da geht es so von 50 auf 55 und mehr passiert nicht. Also ich brauche diesen Kick nicht mehr. Würde aber noch mal kurz eingehen auf das, wie du eingeleitet hast, dass du ein Fan davon wärst. Es sollte in der Schule mal vermittelt werden. Wenn ich ausbilde und vorne stehe, dann sage ich sehr oft den Satz, wenn ich König von Deutschland wäre. Also ich will nicht von Deutschland sein, aber wenn ich König von Deutschland wäre und könnte hier irgendwie bestimmen, was hier so passiert, dann würde das zum Beispiel sofort Standard-Lehrinhalte an der Schule werden. Meine Frau ist ja Lehrerin und wenn ich oft am Schreibtisch stehe, was da alles so vermittelt wird, dann sind das viele Dinge, wo ich mir denke, das braucht die Welt nicht. Und es gibt so viel Spannendes, was man eigentlich vermitteln könnte, welche Selbstheilungskräfte in Menschen drinstecken, wie Ernährung sich auswirkt, was man trinkt und wie das sich auswirkt, wie geistige Verschmutzung sich unmittelbar auswirkt, auch die Biochemie und so weiter. Das sind Dinge, die hochwichtig vermittelt werden sollten. Nicht nur womöglich einmal irgendwo an so einem Workshop-Tag oder so, wer sich dann dafür entschließt, sondern als Standardwissen. Und in Indien zum Beispiel gibt es ja mittlerweile einen Yoga-Minister und ein Yoga-Ministerium. Also da hat man durchaus erkannt, die Kraft des Geistes und die Studienlage ist da eine andere. Um so ein einfaches Beispiel zu nennen, wenn in Indien an einer Schule ein Lehrer eine Mathearbeit schreibt, dann kommt er nicht in den Klassenraum und sagt, so Kinder, hier sind die Matheaufgaben, viel Spaß, ihr habt eine Stunde Zeit. Sondern er macht erstmal vorweg ein paar Übungen, um die linke Gehirnhälfte anzuregen. Ne? Und wenn da die linke Gehirnhälfte angeregt ist, die für Verstandesleistung da ist, dann teilt er die Matheaufgaben aus nach dem Motto, so, jetzt habt ihr die richtige Gehirnhälfte aktiviert. Viel Spaß bei der Mathearbeit. Und die Kunstlehrerin, die würde im Vorfeld ein paar Übungen machen, um die rechte Gehirnhälfte anzuregen, wo das Kreativzentrum liegt. Also das ist da völlig normal, da in dieser Art und Weise damit umzugehen. Und wir als vermeintlich hochentwickelte Industrienation hinken da doch durchaus noch massiv hinterher.
100%. Ich war im Januar in Sri Lanka, was in unserer Wahrnehmung natürlich ein Entwicklungsland ist. Und es ist so faszinierend zuzuschauen, allein wie die Tuk-Tuk-Fahrer einfach den ganzen Tag miteinander am Strand sind. Da hat keine, also klar gucken die zwischendurch mal aufs Handy, aber die sind den ganzen Tag im Austausch. Die sitzen genügsam unter einer Palme 5 oder 6 Stunden und schauen aufs Meer. Die Hunde dort haben ein ganz anderes Standing. Die werden gefüttert und sind natürlich trotzdem voller Flöhe und Parasiten, aber die werden nicht weggejagt oder getreten. Das geht mit dem Glauben dort gar nicht Hand in Hand. Und ich habe das wirklich mit Wohlwollen und auch fasziniert jeden Tag beobachtet, was da in den Menschen für eine andere Ruhe ist. Und in was für einem Tempo und was für einer hohen Energie wir hier in der westlichen Welt leben. Und es ist für mich mittlerweile echt die Matrix. Also ich komme manchmal hier in die großen Städte und denke, meine Güte, Wahnsinn.
Je größer die Städte, desto schneller laufen die Menschen, ist so ein Satz, den es gibt. Und vielleicht auch nochmal so ein Satz, der auch so ein Standardsatz von mir ist und den ich immer und immer wiederhole, dass Heilung in Körper und Geist findet nur in einem parasympathischen Zustand statt. Das kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Also wenn du heile werden willst, egal ob in Körper oder in Geist, musst du dich möglichst oft, möglichst lange in einen parasympathischen Zustand versetzen. Also du musst runterfahren, du musst in die Ruhe kommen, in die Stille kommen. So wie die Katze, die vom Auto angefahren wird und sich unter einen Baum legt, unter einen Busch legt und so lange wartet, bis die Wundheilung abgeschlossen ist. Und dann humpelt sie wieder ein bisschen über den Hof und macht sozusagen sehr funktionelle Reha. Und irgendwann ist sie dann wieder fit. Ne? So, das haben wir hier oft noch nicht verstanden und schaufeln irgendwelche Chemie in uns rein und rennen von einem Therapeuten zum anderen, was ja auch alles irgendwie mit einem gewissen Stressfaktor verbunden ist. Und die Kompetenz von Nichtstun, also vermeintlichen Nichtstun und einfach mal eine Runde atmen, ne, und einfach mal sehr auf seine Ernährung achten, naturbelassen, regional, saisonal und all diese Dinge, ne, da sind wir oft sehr weit weg von.
Vielleicht ist das eine ganz schöne Gelegenheit, weil ich stelle immer wieder bei mir fest, ich setze das so voraus und ich glaube, jeder Mensch weiß, was der Sympathikus und der Parasympathikus ist und warum der Sympathikus den ganzen Tag aktiv ist und wir den Parasympathikus aber aktiv ansteuern müssen, also in die Aktion kommen müssen, um unser parasympathisches Nervensystem zu aktivieren. Aber vielleicht stimmt das gar nicht, vielleicht weiß das gar nicht jeder. Und wenn ich dich schon mal hier habe, magst du für Einsteiger in deinen Worten mal erklären, Sympathikus, Parasympathikus und was parasympathische Aktivitäten sind?
Wenn man unser Nervensystem ganz grob in zwei Bereiche unterteilen wollte, man kann es natürlich noch deutlich differenzierter machen, dann haben wir einen Teil, der uns aktiv sein lässt, der uns Leistung bringen lässt, wo wir schaffe, schaffe Häusle bauen, und das ist der Sympathikus. Und dann gibt es den anderen Teil unseres Nervensystems, der ist dann aktiv, wenn wir in die Ruhe kommen, wenn wir relaxen. Und das ist der Parasympathikus. Und in unserer hektischen Gesellschaft, wo wir diese immerwährende To-Do-Liste haben, die irgendwie nie endet, wir gehen abends mit einer unerledigten To-Do-Liste ins Bett und stehen morgens auf und setzen da wieder an, wo wir aufgehört haben, dann ist die meiste Zeit des Tages immer der Sympathikus aktiv. Und wenn der Sympathikus aktiv ist, das ist so aus der alten Zeit so diese Szene von der berühmte Säbelzahntiger kommt um die Ecke. Oder ich nehme mal die Antilope, die da irgendwie steht und vor sich hin grast. Die ist in dem Moment, wo die da grast, ist die völlig im Parasympathikus, ganz entspannt. Aber in dem Moment, wo der Löwe um die Ecke kommt, dann kommt sie kurzfristig in den Sympathikus und es wird Adrenalin ausgeschüttet und Dopamin ausgeschüttet und so weiter. Und es geht im Körper dann darum, in dem Moment Vollgas geben zu können. Weil in dem Moment, wenn der Löwe um die Ecke kommt, ist Vollgas wirklich schlau. So. Aber diese Vollgas-Situation, die muss dann auch gerne irgendwann wieder enden. Also nach 10 Minuten, ne, bin ich dann hoffentlich vor dem Löwen abgehauen und stehe da wieder und grase. Und dann werden diese Stoffe auch wieder abgebaut. Also das Cortisol wird abgebaut, das Adrenalin wird abgebaut und so weiter. Und wir leben heute in so einer Dauerstressschleife. Also der Job ist im Dauerstress, die Beziehung ist im Dauerstress, die Finanzlage ist im Dauerstress. Das heißt, wir haben permanent eine zu hohe Aktivierung von unserem Sympathikus. Das führt zu einer permanent zu hohen Ausschüttung von Cortisol, dem Stresshormon, von Adrenalin und so weiter. Das führt zu einer Übersäuerung des Körpers. Also der pH-Wert im Körper verschiebt sich, der pH-Wert in der Liquorflüssigkeit im Gehirn verschiebt sich. Und das ist der perfekte Nährboden für Krankheit. Um mal auch eine dieser leider ja sehr vielen Krankheiten rauszupicken, von Krebs. Ne? Also eine Krebszelle kann nur in einem sauren Milieu überleben. Wenn eine Krebszelle einem basischen Milieu ausgesetzt wird, dann stirbt die Krebszelle. Also in dem Fall ist sterben dann was Schönes, weil das die Krebszelle betrifft. Und die Art, wie wir atmen, die Art, wie wir denken, die Art, wie wir trinken, die Art, wie wir Medien konsumieren, führt halt immer mehr dazu, dass wir immer mehr diesen Sympathikus ansteuern und eigentlich jetzt zumindest mal des Nachts zur Ruhe kommen sollten. Ne? Ich komme wieder auf deinen Ring auf, den du da hast, der checkt, wie gut ist denn dein Schlaf. Und dann kommst du oft zu dem Ergebnis, du hast womöglich 8 Stunden im Bett rumgelegen, aber von diesen 8 Stunden im Bett rumliegen war vielleicht nur eine halbe Stunde Tiefschlaf.
Wenn überhaupt.
Oder wirklich in einem hochgradig parasympathischen Zustand warst. Und das reicht dem Körper bei Weitem nicht aus, um zu regenerieren. Und genau da setzt Meditation an, dass du halt ganz gezielt durch bestimmte Dinge, ich nenne mal ein Stichwort Bauchatmung. Also wenn du in den Bauch atmest und das Zwerchfell sehr aktiv ist, dann wird ja jeder Muskel durch einen Nerv angesteuert. Also ein Muskel muss ja einen Nervenimpuls kriegen, um überhaupt arbeiten zu können. Und die Frage ist immer, dieser Nerv, der den Muskel versorgt, wo ist der zugeordnet? Ist dieser Nerv dem sympathischen System oder dem parasympathischen System zugeordnet? Und wenn du in die Brust atmest und deine Zwischenrippenmuskulatur benutzt zum Atmen, dann wird die Zwischenrippenmuskulatur halt angesteuert durch den Sympathikus. Also der Blutdruck geht mal wieder ein bisschen hoch und der Puls geht hoch und so weiter. Und wenn du Kraft deines Geistes sagst, ich atme jetzt aber nicht in die Brust, ich atme jetzt in den Bauch, dann wird das Zwerchfell angesteuert und auch die Schichten der Bauchmuskulatur durch den Parasympathikus. Das heißt, du kriegst einen parasympathischen Impuls. Wenn du jetzt auch noch die Augen zumachst, ne, und deine Augen nichts mehr sehen, weil kein Licht mehr einfällt, dann geht diese Information, es ist kein Licht mehr da, es ist dunkel, geht vom Sehnerv direkt an die Zirbeldrüse und die Zirbeldrüse beginnt mit der Produktion von Melatonin. Und Melatonin baut als Botenstoff wiederum Cortisol ab. Also nur, weil du die Augen schließt und in den Bauch atmest, zum Beispiel in der Mittagspause mal für 5 Minuten, ne, wirst du deinen Cortisolspiegel reduzieren, wirst in der Konsequenz mit einem geringeren Cortisolspiegel nach Hause kommen und wirst früher einschlafen, besser schlafen, eine höhere Erholung haben, deine Gesundheit fördern. Also das sind unmittelbare biochemische Regelkreise. Das heißt, Yoga, Meditation ist nicht irgendein esoterischer Humbug, sondern das ist genaueste Kenntnisse menschlicher Anatomie. Was passiert, wenn?
Vielen Dank für diese wunderbare Zusammenfassung. Ich finde es immer ganz wichtig, dass Menschen das auf ganz unterschiedliche Art und Weise hören und auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, weil, es ist zumindest meine Erfahrung, es ja dann immer wieder weiter ins System sickert und dann hört man mal den einen Satz hier und den Satz, einen anderen Satz da und plötzlich ergibt dann alles ein großes Ganzes. Was aber die Essenz für mich ist, ich werde natürlich auch oft auf Instagram schreiben, dann Menschen unter Posts von mir, wie mache ich das denn und wie kann ich denn heilen und wie kann ich denn den Körper in Sicherheit bringen? Und Fakt ist, liebe Leute, an einem bestimmten Punkt in unserer Reise müssen wir anfangen, die Dinge zu verändern. Also wir können nicht erwarten, dass wir so weiterleben wie immer, also in diesem Hamsterrad rennen und uns irgendwann von alleine besser fühlen, sondern irgendwann müssen wir uns darüber erheben und anfangen, Dinge in unserem Leben zu verändern. Und das, was du gerade beschrieben hast, diese sogenannten Mikropausen, die man wunderbar über den Tag verteilen kann, zwischen nämlich einer Mail und einer zweiten oder einem Anruf und einem Zoom-Call oder was auch immer. Da müssen wir anfangen. Also wir müssen wirklich von uns aus in die Handlung kommen und diese Parameter Step by Step in unserem Leben verändern, weil sonst wird's echt schwierig, oder?
Ja, es gibt halt, was ich vielleicht auch mit am häufigsten sage, ist zu meinen Teilnehmern, dass all das, was wir hier so an Weisheiten von uns geben, was ich auch an deinen Podcast immer sehr schätze, ich habe viele davon hören dürfen und jedes Mal ziehe ich mir von diesen vielen Experten da irgendwie ein so ein Stichwort raus, was man da irgendwie alles so machen könnte. Und jetzt kommt leider der Haken an der Sache. Man muss es halt machen. Das ist der Haken an der Sache. Ne? Also wenn ich jetzt letztens einen Podcast höre, wo du mit dem Zahnarzt gesprochen hast und er dann irgendwie sagt, ja, Zähne putzen ist schön, aber ab und zu mal auch die Zunge reinigen, ist auch nicht doof, ne? Und man kann sich mal so einen Zungenschaber kaufen, dann ist es einfach mal ganz pragmatisch zu sagen, okay, ich bestelle mir so einen Zungenschaber oder gehe hin und kaufe mir einen und nutze ihn dann auch. Also machen. Ne? Machen ist, wir wollen nur krasser. Ne? So. Also einfach machen. Ne? Und auch wenn du jetzt diesen Podcast wieder hörst, du lieber Mensch da draußen, der du ihn hörst, ist es schön, was du jetzt hier alles von Input kriegst, aber machen. Also, ne? Und dann kommen die Wirkungen. Und auch nicht einmal machen und meinen, nun ist gleich irgendwie alles schick. Also du hast mit deinem Körper ja oft über Jahre hinweg einen gewissen Raubbau betrieben oder auch mit deinem Geist. Und das dauert dann auch durchaus mal eine gewisse Zeit, dass man das wieder regenerieren kann. Das Schöne ist, man kann es regenerieren. Laut Yoga-Lehre gibt es nichts, was was nicht wiederhergestellt werden kann. Also egal, welches Trauma du hast, egal, welche körperlichen Einschränkungen du hast, inklusive der Erkrankungen, wo die Schulmedizin so klassisch sagt, da kann man nichts machen, das ist unheilbar. Laut Yoga-Lehre gibt es diese Aussage nicht. Man kann alles wieder umdrehen. Die Frage ist halt, welchen Aufwand muss man dazu betreiben?
Ich erzähle hier an dieser Stelle auch nicht zum ersten Mal, aber weil es einfach gut passt, nochmal die kleine Sequenz aus der wunderbaren Dokumentation Mein Lehrer der Krake. Hast du die gesehen zufällig? Oscar prämiert. In dieser Dokumentation, also ein Kameramann begleitet einen kleinen Oktopus ein Jahr lang, den er zufällig beim Schwimmen entdeckt. Unglaublich schöne Bilder. Und ich habe keine Ahnung, wie er es gefilmt hat. Es ist fantastisch. Und an einem Punkt hat dieser Oktopus einen Zusammenprall mit einem Hai. Und der Hai beißt dem Oktopus einen Arm ab. Und der Oktopus zieht sich zurück. Der lebt in so einer Höhle unter einem Stein. Und der Oktopus zieht sich unter diesen Stein zurück, und zwar für 7 Tage. Und er filmt immer wieder in diese Höhle hinein. Und der Oktopus ist absolut regungslos, milchig grau, die können ja ihre Farbe auch verändern. Und du denkst, der stirbt auf jeden Fall, das kann er nicht überleben. So. Nach 7 Tagen kommt dieser kleine Oktopus aus seiner Höhle geschwommen und da, wo der Arm fehlte, wächst ein Arm nach. Und nach 4 Wochen ist der Arm wieder vollständig da. Und ich dachte, aber wenn der Oktopus das kann, der sich ja, wenn man so will, 7 Tage zur Meditation und zur parasympathischen Regeneration in seiner Höhle verkrochen hat, um sich um die Rekonstruktion seines verlorenen Armes zu kümmern. Aber wenn doch der Oktopus das kann, okay, wir sind kein Oktopus, aber theoretisch, könnte doch sein, dass wir zu viel mehr in der Lage sind, als wir uns vielleicht vorstellen können.
Für mich fängt es ja, der Podcast wird demnächst schon so bald enden, aber für mich fängt es ja gefühlt jetzt erst an, spannend zu werden. Also jetzt werde ich ja eigentlich erst warm sozusagen.
Auch ich habe noch ein bisschen Zeit.
Dass die großen Yogis, also die wirklich ganz, ganz großen Yogis, ja auch alle sagen, die Medizin der Zukunft wird rein durch Schwingung sein. Also nach dem Motto, egal was du hast, egal welche Krankheit du hast, bei dir ist irgendwie die Schwingung durcheinander gekommen, in Anführungsstrichen. Ne? Und wenn du diese falsche Schwingung erkennst, also der Musiker, der in dir schief spielt sozusagen, und das wieder korrigierst, indem du zum Beispiel auch die Schwingungen von außen ranbringst. Ne? Ich durfte den Podcast hören bei dir auch von Klangschale und solche Dinge. Das wird die Medizin der Zukunft sein, dass du sozusagen womöglich auch in eine Art von Röhre reingesteckt wirst und befeldet wirst. Und wir befelden uns ja ständig. Also wir Menschen befelden uns ständig mit 5G und 4G und WLAN und alles Mögliche. Das sind aber dummerweise auch Befeldungen, die uns aber eher in die Krankheit bringen. Weil wenn ich mich dauerhaft einem WLAN aussetze von 2,4 Gigabyte, also 2,4 Milliarden Schwingungen pro Sekunde, das ist ja für den Verstand kaum greifbar, wie sowas funktioniert. Und dem sind wir ständig ausgesetzt. Also guck mal auf dein Handy, wie viel WLAN-Netze du gerade um dich rum hast, gerade in einer Großstadt. Dann wirst du permanent befeldet mit 2,4 Gigahertz. Und diese 2,4 Gigahertz, die machen ja was mit dir. Also da sagt der Körper ja nicht, das ist mir egal, sondern es wird zum Beispiel die Blut-Hirn-Schranke weitestgehend ausgeschaltet. Das heißt, wenn du dauerhaft 2,4 Gigahertz ausgesetzt bist, dann kann alles munter in dein Gehirn, was bis jetzt durch die Blut-Hirn-Schranke ausgebremst worden ist, wie zum Beispiel Schwermetalle, Parasiten oder ähnliches. Ne? So, und das Rätsels Lösung ist, dass ich entweder mal sagen muss, ich halte mich da auf, wo kein WLAN ist. Dann muss ich mich aber mittlerweile schon sehr verkrümeln. Oder dass ich auch technische Gegenmaßnahmen nutze. Also man erfindet ja in modernerer Zeit nicht nur das WLAN, sondern man erfindet ja auch gewisse Gegenmaßnahmen. Und dann kann ich ja über gewisse Chips oder ähnliches, die ich mir ans Handy klebe, um den Hals hänge oder auf meinen Router klebe, auch durchaus gewisse Gegenmaßnahmen treffen. wenn ich überzeugt davon bin, ein E-Auto fahren zu wollen, weil ich glaube, dass es für die Umwelt das Bessere ist, dann mag das sein, aber dann mess mal die Mikro-Tesla, wenn ich mit 130 über die Autobahn fahre, mess mal die Mikro-Tesla. Ne, das findet eine menschliche Zelle wirklich nicht lustig, ne, wenn ich dann dauerhaft da im Auto sitze. Ne, dann kann ich mir aber auch wieder einen Chip einbauen, um die Belastung im Auto wieder ein bisschen zu reduzieren. Ne, und um sich über all diese Dinge Gedanken zu machen, welchen Schwingungen setze ich mich aus? Ne, und genauso kann ich mich halt dem Wind aussetzen, dem Sturm. Also wir haben oft so, oh, draußen stürmt's, also gehe ich mal ins Haus. Und eigentlich, ich meine, in der Bibel steht schon, lass dich vom Engel des Windes umarmen, ne, und lass dich vom Engel des Wassers umarmen. Also raus, ne, spring mal nackig in den See oder steh mal irgendwie relativ leicht begleitet im Sturm oder ähnliches. Das ist Therapie. Ne? Wasserfall, was da für eine Ionenkonzentration ist. Wenn das Wasser auf dem Felsen prallt und ich setze mich dahin und atme diese Ionen ein, die dann da gebildet werden. Das sind bis zu 80.000 Ionen pro Kubikzentimeter. Das ist Therapie pur, wenn ich mich an einen Wasserfall setze. Und wenn ich sage, na, einen Wasserfall habe ich bei mir zu Hause nicht, kann ich mir, wenn ich will, auch ein Ionisierungsgerät kaufen. Dann wird's halt künstlich erzeugt, aber immer noch besser, als wenn ich da sitze, wo gar keine Ionen sind. Ne? Also einfach diese Schwingung. Welchen Schwingungen setze ich mich aus? Gucke ich abends einen Mord- und Totschlagfilm, ne? Oder gucke ich irgendwie einen lustigen Film? Ne, das verändert meine Biochemie und die Schwingung, der ich mich aussetze.
Auch die Schwingung der Menschen, mit denen ich mich umgebe.
Ja. Und ein Punkt ist mir noch sehr, sehr wichtig, weil ich habe hier einen Zettel vor mir liegen, wo ich einfach so ein paar Stichworte drauf habe, wo ich denke, oh, das wäre mir irgendwie wichtig, das in die Welt zu senden. Und mir ist ganz wichtig, der Punkt, der ganz, ganz oben steht, Leute, habt Spaß. Also ein spirituelles Leben führen, meditieren, irgendwie sich der Esoterik zuzuwenden, hat nichts zu tun mit erhobenen Zeigefinger und böse und Mundwinkel unten und böse Sekte und böser Guru, sondern hab Spaß im Leben. Also man kann das durchaus alles mit viel Spaß machen. Also ich bin ein Mensch, ich mache mich sehr gerne zum Horst und witzel rum und auch wenn du dich mit meiner Frau erleben würdest, wie wir so miteinander umgehen und rumwitzeln und so, ne, einige würden vielleicht die Hände beim Kopf zusammenschlagen, aber wir haben einfach Tiere Spaß daran, wie wir miteinander umgehen. Ja, und das ist so wichtig, einfach Freude am Leben zu haben und nicht immer dieser erhobene Zeigefinger. Na, ich durfte jetzt zum Beispiel gerade irgendwie bei Netflix oder so eine Serie entdecken, The Chosen, also der Auserwählte, wo das Leben von Jesus verfilmt wird. Und das ist endlich mal eine Verfilmung von Jesus, wo es überhaupt nicht um diesen erhobenen Zeigefinger geht, sondern Jesus ist gut drauf und macht mal ein Witzchen und ist irgendwie bei einer Party und frotzelt mit seinen Jüngern rum und ist von Männern und Frauen umgeben und so. Und das ist mal so eine Verfilmung, wo ich mir denke, ja, so in dieser Art und Weise wird er sicherlich mal geschult haben, damals vor langer Zeit. Und so möchte ich auch gerne schulen, wenn ich mit meinen Schülern umgehe. Wir haben Spaß, wir witzeln rum und lassen gerne auch mal 5 gerade sein und so weiter.
Wunderbar. Also erstmal vielen Dank für den Serientipp. Den werde ich mir gleich heute Abend mal zu Gemüte führen. Vielen Dank für das, deine Botschaft an der Stelle. Ich durfte 2019 mein erstes 4-tägiges Retreat damals bei Eckhart Tolle machen, der ja auch einen unschlagbaren Humor hat und wirklich einer der lustigsten Menschen ist, die ich kenne, was man gar nicht glaubt, wenn man sich nicht mehr mit ihm beschäftigt hat. Und der hatte eine gleiche Botschaft wie du, der hat nämlich gesagt, wenn wir jemanden finden, einen Lehrer, mit dem wir eine Zeit lang gehen, sagt er, man darf sehr wach sein, wenn die sehr ernst sind. So, da darf man einfach, wenn alles sehr ernst ist und so sehr dogmatisch, da darf man ein bisschen achtsam sein. Und ich möchte noch ergänzen zu dem, was du über Strahlung gesagt hast, weil ich natürlich auch immer wieder Mails bekomme von Menschen, die sagen, mach doch mal bitte eine Folge. Ich kann euch nur sagen, Leute, es ist wirklich nicht leicht. Und ich bin echt immer noch ziemlich erstaunt darüber, dass wir Röntgenstrahlung nicht in Frage stellen, die wir ja auch nicht sehen können, oder radioaktive Strahlung. Aber wenn es um Mobilfunk geht und WLAN, dann ist immer noch so allgemeingültig, was für eine Schwurbelei, totaler Blödsinn. Und ich schütze mich auch. Ich habe unterschiedlichste, also um den Hals und in der Wohnung und überall Kristalle. Man mag glauben, ich spinne, meinetwegen, ich mache das so. Ich habe auch eine Osmoseanlage, ich trinke überhaupt kein Leitungswasser mehr seit 5 Jahren. Auch da versuche ich, Ansprechpartner zu finden. Also wenn ihr irgendjemanden habt, ich finde bei dem Strahlenthema ist es auch wichtig, ich bin Fan von Wissenschaft und dem, was wir noch nicht greifen können, weil es eben die Zweifler auch so ein bisschen mit an Bord holt und dann rauskommt aus der, jetzt hat sie komplett den Verstand verloren, Ecke. Bei mir ist das auch wichtig. Ich mache mich auch schlau. Es ist nicht so, dass ich kritiklos alles in mein Leben einlade. Vieles entscheide ich intuitiv, was sich für mich einfach schlau und nachvollziehbar anfühlt. Aber ich lese auch viel dann darüber. Also das nur als kleine Ergänzung. Ich möchte gerne mal eine Folge darüber machen. Aber es ist nicht so leicht, jemanden zu finden, der dann auch nicht wirtschaftlich mit irgendeinem Unternehmen verbandelt ist und hier ein Gerät verkaufen will. Weißt du, wie ich meine? Es ist nicht so leicht. Und ich bin sehr dankbar für Tipps. Und ich bin auch dankbar für Tipps rund um das Thema Wasser. Weil ich erst jetzt wieder gelesen habe, dass auch im Deutschen Ärzteblatt mehrfach schon Artikel veröffentlicht wurden, wie schlecht die Trinkwasserqualität in Deutschland ist. Aber in den Köpfen der Menschen hängt immer noch, nein, das deutsche Trinkwasser, das kann man bedenkenlos trinken. Aber gerade in Städten wie Berlin, was die Zusammensetzung an Medikamentenresten und Drogenresten angeht, was da drin ist, da wird dir wirklich Angst und Bange. Das will man nicht trinken.
Auch da stimme ich dir zu 100% zu. Wir haben hier im Meditationszentrum schon sehr lange eine Hightech-Wasserfilteranlage und seitdem wir die haben, werden hier auch alle plötzlich zu Wassertrinkern. Also selbst die Wassermuffel, die vorher wenig Wasser getrunken haben, trinken es jetzt wie verrückt. Die Auswirkungen im positiven Sinne sind sehr, sehr massiv und deutlich spürbar. Also da muss man wahrlich nicht jetzt irgendwie ein Spinner sein, um das zu merken. Und wenn es dir hilft, biete ich mich auch gerne an, weil ich glaube mittlerweile auch ein mehr oder weniger Wasserexperte zu sein. Ich halte
Vorträge
zum Thema Wasser.
Schön.
Könntet ihr aber auch Empfehlungen geben, wenn du magst. Also unter anderem das Thema Wasser ist ein sehr wichtiges, insofern auch noch so ein Übergang zu einem weiteren Stichwort, was auf meinem Zettel steht. Wir sind ja oft so im Bereich der Religion und dann denken, wenn ich jetzt meditiere, müsste ich jetzt irgendwie religiös werden und will der Yogi mich jetzt irgendwie zum Hinduismus bekehren oder zum Buddhismus oder so. Und darum geht's überhaupt gar nicht. Also wenn du Freude hast an irgendeiner Religion, dann viel Spaß dabei, dann übe gerne diese Religion aus. Aber diese Botschaften, die ich hier gerne senden möchte, sind frei von Religionen. Das sind einfach Gesetzmäßigkeiten. Das sind einfach Gesetzmäßigkeiten, wenn dann. Also wenn zum Beispiel behauptet wird, das Wasser ist das bestkontrollierteste, was es in Deutschland gibt, dann stimmt das zwar, aber es muss ja nur dem entsprechen, was die Gesetzeslage vorgibt. Also wenn die Gesetzeslage vorgibt, das Wasser, was das Wasserwerk verlässt, muss auf 50 Inhaltsstoffe überprüft werden und gewisse Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden, dann stimmt diese Aussage ja. Und es wird penibelst nach deutscher Gründlichkeit auf diese 50 Inhaltsstoffe geguckt. Aber es gibt halt über 2000 weitere Inhaltsstoffe, die überhaupt gar nicht geprüft werden. Und diese 50 Inhaltsstoffe, auf die geprüft worden ist, ist von den 1970er Jahren bis heute dreimal per Erlass der Bundesregierung ist der Grenzwert hochgesetzt worden. Mhm. Wenn man feststellt, man kann die Grenzwerte nicht mehr einhalten, dann wird halt ein Erlass freigegeben, dass die Grenzwerte hochgesetzt werden. Und das ist nicht Verschwörungstheorie, sondern da kann jeder in die deutsche Wasserverordnung reingucken, 1970er Jahre, was die Grenzwerte waren und guckt, was jetzt aktuell die Grenzwerte sind. Die sind um das X-fache erhöht worden. Wir reden auch nicht davon, dass sie jetzt um 10% erhöht worden sind oder so, die möglichen Grenzwerte, sondern wir reden davon, dass sie um 500% oder so hochgesetzt worden sind, die Grenzwerte. Und dann wird vom Labor abgenickt, das Wasser ist okay und das wird dann eingespeist ins Wassernetz. Das hat, wie gesagt, überhaupt nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, sondern es ist einfach ein gegebener Fakt.
Also vielleicht als kleiner Teaser dann auf unsere gemeinsame Folge über Trinkwasser habe ich einen Artikel vom 12. Dezember 2022 auf der Internetseite vom Deutschlandfunk, also ein etabliertes Medium. Und da steht, Sekunde, wo ist die Zahl? Bis zu 90% der eingenommenen Arzneimittel, die Menschen zu sich nehmen, landen wieder im Ökosystem. 770 Arzneimittelwirkstoffe. Ibuprofen und Antibiotika ganz vorne mit dabei, die einfach nicht rausgefiltert werden. Und das ist, finde ich, was, da darf man mal kurz drüber nachdenken.
Ja. Also wie gesagt, insofern können wir sehr gerne eine Folge auch zum Thema Wasser machen, sei es mit mir oder ich gebe dir auch gerne Empfehlungen, wer das auch sonst könnte, weil es ein super wichtiges Thema ist.
Ja.
Da vielleicht auch nochmal das Stichwort, das Wort Religion. Es wird ja in verschiedenster Art und Weise übersetzt und es gibt eine Übersetzung von dem Wort Religion, was ich sehr spannend finde, habe ich mal in einem heiligen Text gefunden. Das, was das Leben zusammenhält. Also Religion ist das, was das Leben zusammenhält. Und was hält das Leben zusammen? Also die Tatsache, dass du lebst, das ist, dass du atmest, dass du trinkst, dass du isst, dass du schläfst, ne, dass du Sonneneinstrahlung hast, dass du Liebe hast und so weiter. Das ist das, was das Leben zusammenhält. Und darum geht's. Es geht nicht darum, uns jetzt zu streiten, ist Mohammed irgendwie jetzt wichtiger als Jesus oder ist Buddha jetzt der Richtige, sondern es geht einfach, wem setzen wir uns aus? Du musst atmen. Die Frage ist, wie atmest du? Einer meiner vielen Sprüche ist, atmen heißt leben, gut atmen heißt gut leben. Also achtest du auf deine Atmung? Wie atmest du? Ne? Wie gut schläfst du? Wie isst du? Was trinkst du? Ne? Wie viel bist du draußen an der Sonne? Das sind Dinge, die dich konkret am Leben halten. Ne? Mehr oder weniger gut. Und dass es mir so fantastisch gut geht in Körper und Geist, dass ich weitestgehend keinen Arzt aus der Nähe gesehen habe seit vielen Jahren, dass ich mich eines sehr regen und gesunden und erfreuten Geist erfreue, das hat damit zu tun, dass ich mich mit diesen Gesetzmäßigkeiten beschäftige und die Bereitschaft habe, sie auch umzusetzen. Das hat mit einem gewissen Aufwand zu tun, mit einer gewissen Disziplin. Ne, wenn man sich jeden Tag da mal eine Stunde hinsetzt und irgendwie in einer bestimmten Art und Weise atmet, ne, und auch wenn Schokolade dummerweise verdammt lecker ist, ne, und sie da zu reduzieren, wo es irgendwie so geht. Also optimalerweise ist sie gar nicht da, weil wenn sie nicht da ist, läuft sie nicht Gefahr,
so ist das,
vertilgt zu werden. Ne, und wenn man einfach sich an diese Gesetzmäßigkeiten mehr hält, dann darf es einem auch ein Stück weit besser gehen im Leben.
Sehr, sehr motivierende Schlussworte, lieber Yogi. Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Die erste ist eine ganz logistische, weil ich dieses 3 Uhr morgens aufstehen und meditieren, ich liebe Wayne Dyer sehr, der leider nicht mehr unter uns weilt, der übrigens eine wunderbare eigene Interpretation des Tao Te Ching mal veröffentlicht hat, die er auch selber liest als Hörbuch. Das ist großartig, das kann ich sehr empfehlen. Und der steht auch, oder stand, der lebt ja leider nicht mehr, der stand auch jede Nacht, ich glaube um 3.30 Uhr auf. Und auch in der Meditation spielt es eine Rolle. Das weiß ich aus den Untersuchungen vom Dispenser. Es hat auch mit Melatonin, Serotonin zu tun. Und es ist ja diese berühmte Wolfsstunde, in der so viele von uns aufwachen nachts und wach liegen zwischen 3 und 4. Was hat es für dich auf sich mit dieser Zeit um 3?
Auch wieder eine banale Gesetzmäßigkeit. Weil wenn ich runterfahren will, brauche ich in mir möglichst viel Melatonin. Und die höchste Melatonin-Konzentration, die ich in mir habe, ist in der Regel nachts zwischen 3 und 4. Das heißt, wenn ich mich dann hinsetze zum Meditieren, dann muss ich nicht erst runterfahren. Ich bin schon runtergefahren.
Mhm.
Ne? Oft über Tag ist es so, ich habe einen so hohen Cortisol- und Serotoninspiegel, also Serotonin als Wachhormon im Gegensatz zu Melatonin als Schlafhormon, dass ich jetzt erstmal 20, 30 Minuten brauche, um überhaupt erstmal runterzufahren. Und wenn ich dann runtergefahren bin und jetzt die Wirkungen der Meditation einsetzen könnten, dann höre ich schon wieder auf zu meditieren. Also nach dem Motto, wie beim Sport, ich mache mich warm, jetzt habe ich die Voraussetzung, um Sport machen zu können und nach dem Aufwärmen höre ich auf. Das heißt, die eigentliche Wirkung kommt dann erst gar nicht. Aber wenn ich mich nachts um 3 oder 4 hinsetze, dann bin ich sozusagen schon aufgewärmt und kann mit meinem ersten Atemzug in sehr tiefe Gefilde meines parasympathischen Systems ableiten. Und das ist ja auch das Stichwort, wo ich sage, da fängt's für mich eigentlich erst an, spannend zu werden jetzt zum Ende dieses Podcasts. Weil wenn wir von Meditation reden, reden wir ja weitestgehend immer davon, was es mit der Gesundheit machen kann. Also dass es die Gesundheit in Körper und Geist positiv fördern kann. Aber das ist ja erst der Anfang. Also mittlerweile darf ich ja nach 30 Jahren des täglichen Meditierens Zustände erreichen, wie auf Droge, ohne Drogen zu nehmen. Also ich darf ja mich in Zustände versetzen mittlerweile, die echt nicht mehr von von hier und jetzt sind. Also und dann fängt's ja eigentlich erst an, so richtig spannend zu werden. Und ich wünsche euch allen da draußen, ihr möget das mal erleben. Also falls ihr Drogenerfahrungen haben solltet, was hiermit kein Aufruf ist, welche zu nehmen, und euch dann vielleicht kurzfristig mal in einen sehr besondere Zustände versetzt habt über die Wirkung der Drogen, dann ist es das, was ihr durch Meditation irgendwann auch erreichen könnt, und das oft in relativ kurzer Zeit. Also ihr setzt euch 5 oder 10 Minuten hin und befindet euch in einem Zustand in absoluter Glücseligkeit, mit dem fetten Ringsumgrinsen, völlig losgelöst von allem Irdischen, was wir hier so kennen.
Das kann ich nur genauso unterschreiben. Ich habe die verrücktesten Sachen erlebt in Meditation, wirklich die verrücktesten Sachen. Und es ist ja im Grunde genommen auch jede andere Fähigkeit, die man übt und praktiziert. Man wird besser im Laufe der Jahre und dann braucht man auch vielleicht nicht mehr. Also ich habe jetzt wirklich die letzten Monate so gut wie überhaupt nicht meditiert aufgrund ganz vieler unterschiedlicher Dinge. Natürlich in den Zeiten, wo man am meisten meditieren sollte, tut man es dann am Ende nicht. Schwamm drüber. Und stelle aber fest, obwohl ich so lange nicht meditiert habe, aufgrund der langjährigen Praxis davor, bin ich so wieder drin. Also es braucht einfach nicht, es ist wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht wirklich. Und ich kann das wirklich nur, was der Yogi sagt, genauso unterschreiben. Ich weiß gar nicht, wo ich heute wäre ohne Meditation.
Und falls ihr jetzt auch so sagt, so ja, schön, und wo soll ich das denn machen? Also zum einen steht da, glaube ich, auch in den Shownotes, geht gerne auf die diversen Social-Media-Kanäle. Also mich gibt's auf Instagram, YouTube, Spotify und so weiter. Aber was vielleicht noch viel spannender ist, ist, dass ich jeden Donnerstag um 19 Uhr halt über Zoom so eine Online-Meditation anbiete. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, ja, so mir ein Band abhören ist schön, aber so live wäre schon besser. Also live ist dann relativ. Ihr könnt ja natürlich auch, wenn ihr jetzt zufällig im Oldenburger Land seid, hier live ins Meditationszentrum kommen. Aber spätestens bei Zoom, sofern ihr Internet habt, gibt's sozusagen keine Ausrede mehr. Also bringt euch donnerstags 19 Uhr über Zoom ein, macht's euch zu Hause schick, wählt einen Ort, wo ihr euch einfach wohlfühlt zu Hause. Stellt euch Handy oder Laptop vor die Nase. Ihr müsst mich natürlich einmal irgendwie kontaktieren, dass ihr diesen Zoom-Zugangslink bekommt. Und dann könnt ihr euch da kostenfrei jeden Donnerstag um 19 Uhr einloggen, so wie viele, viele andere Menschen auch. Und dann begleite ich euch in eurem Wohnzimmer sitzend so ein bisschen durch eine Meditation.
Was für ein schönes Angebot. Links in den Shownotes, wie Yogi schon gesagt hat, dann gibt's keine Ausflüchte mehr. Mein Lieber, ich möchte mich gerne verabschieden mit einer Frage, die nochmal auf deine Biografie abzielt und uns nochmal ganz kurz mitnehmen soll. Wenn du diesen jungen Mann, der da noch den bürgerlichen Namen Rainer trug, in den 90ern, wenn du den heute treffen würdest, wenn du nochmal die Gelegenheit hättest, ihm was zu sagen, ihm irgendeine Botschaft mit all dem, was du heute weißt über dich, über das Leben, über seinen und deinen Werdegang, was würdest du ihm sagen wollen?
Richte deine Sinne nach innen. Weil wir haben diese Sinne, hören, riechen, tasten, fühlen, schmecken, und die sind permanent im Außen. Und da draußen entdecken wir viele spannende Dinge, die wir dann irgendwie auch toll finden. Das Essen ist lecker, die Frau ist hübsch, das fühlt sich gut an, wie auch immer. Aber das, was du im Inneren entdecken kannst, wenn du deine Sinne nach innen richtest, ist viel, viel, viel spannender.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir so sehr für unseren Austausch. Ich bin sicher, es war nicht der letzte.
Sehr gern.
Und weil wir schon über das Thema Frequenzen gesprochen haben oder Schwingungen, das Energiefeld, das wir Menschen sind und das uns umgibt, das passt wunderbar schon als kleiner Teaser für die Folge, die in der nächsten Woche kommt. Da ist nämlich mein Gast Ricarda Berlage, und mit der spreche ich genau über dieses Thema innere Klarheit, äußere Klarheit und wie wir auch unsere Energie, unsere Frequenz schützen können und wie wir an der Stelle gut für uns sorgen können. Yogi Vidyananda, ich danke dir sehr. Herzliche Grüße nach Oldenburg. Und ich habe schon gemerkt, so im Hintergrund rattert es bei mir. Macht ihr auch so längere Meditationsretreats, mal so eine Woche?
Ja, gibt's alles hier.
Vielleicht lernen wir uns mal persönlich kennen.
Ja, mein Herz gerne. Danke für dein Kommen, liebe Kathi.
Alles Gute für dich. Und ihr Lieben, ihr wisst, Ich bedanke mich natürlich auch bei euch von ganzem Herzen, dass ihr diesen Podcast hört und teilt und dass ihr euch diesen Themen öffnet. Lasst mir bitte gern ein Abo da, lasst auch Yogi ein Abo da, denn ihr helft uns einfach in Bezug auf den Algorithmus ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, wenn ihr die Folgen nicht nur anhört, sondern wie gesagt, den Podcast dann dementsprechend auch abonniert. Bis nächsten Freitag, bleibt bitte bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund und natürlich stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.